weiß ja nicht, welche Dusche Sie oder welche Dusche du jetzt zu Hause hast. Ich habe jetzt keine von denen. Die letzte mit dem Namen Jesus oder von dem Hersteller Jesus, das ist natürlich eine ganz interessante gewesen, bei der man irgendwie ganz grundlegend rein wird, ganz grundlegend sauber wird. Aber ich glaube, es geschieht anders, als es hier dargestellt wurde. Da werde ich gleich in der Predigt noch drauf zukommen. Das ist die Predigtreihe, die wir jetzt starten und parallel dazu laufen Hauskreise, und wir sind sozusagen hoffentlich mit allen, die irgendwie Interesse haben, dabei, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Das heißt, in der Woche machen wir in den Hauskreisen, in den Kleingruppen sozusagen eine Vertiefung von dem, was auch in der Predigt ist. Und ja, und dass man auch in diesen Kleingruppen einfach mal entdecken kann, wie das so ist und wie das geht. Nach 7 Wochen werden wir nochmal einen Schnitt machen. Und einfach jeder kann dann nochmal für sich auch neu entscheiden, wie er gerne weitergehen möchte. Heute also das Thema befreit leben, Römerbrief 8:1-13. Ich möchte davor sagen, dass Paulus in den ersten 7 Kapiteln sehr ausführlich über unseren Weg als Menschen in der Verbindung mit Gott redet. Und er sagt, es gibt bei jedem Menschen Schuld und Sünde. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, kein Mensch kann sich vor Gott rechtfertigen und sagen, bei mir ist alles in Ordnung, Gott, mich brauchst du nicht reinzuwaschen. Das gibt es nicht. Und deswegen ist, das wird beschrieben, Jesus gekommen, um das zu tun, was uns recht macht vor Gott. Was wird benötigt? Das wird beschrieben in den Kapiteln, im 3. Kapitel etwa. Da geht es darum, dass wir dazu den Glauben an Jesus Christus brauchen. Deswegen ist er gekommen. Und Paulus schreibt, dass wir diesen Glaubensschritt auf Gott hinzu, dass wir den wirklich tun, um, so schreibt er im 5. Kapitel, Frieden mit Gott zu bekommen. Das ist dann von der Dusche her gesprochen, die wir in dem Anspiel gesehen haben, ein Frieden, der grundlegend und dauerhaft mit Gott geschlossen ist. Und deswegen ist es auch so ein persönliches Fragen, wo stehst du? Hast du diesen Schritt schon getan im Glauben auf Christus hin? Und dann schreibt Paulus aber auch über die Sünde und sagt, okay, ich glaube an Christus, ich lebe mit Christus, Christus ist in mir. Und trotzdem passiert immer wieder Schuld und Sünde. Und ich kämpfe damit und ich weiß gar nicht, wie ich damit klarkommen soll. So schreibt er dann genau, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Das schreibt Paulus als Christ. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Kapitel 7, Vers 18 und 19. Kann man fast nicht glauben. Wir merken, es hat was damit zu tun. Da ist Christus und wir versuchen, wir leben in der Verbindung mit ihm und trotzdem passiert eben auch diese Tatsache, dass etwas in uns in Bewegung ist, was wir manchmal nicht so wollen. Und dann tun wir was, was Gott nicht gefällt. Und wie gehen wir damit um? Und wir wollen heute das Thema befreit leben durchnehmen. Und jetzt will ich mal eine ganz persönliche Frage stellen. Wenn du ganz ehrlich bist, kannst du sagen, dass du völlig frei bist von der Sorge, ob du verurteilt wirst? Also wer von euch kennt die Sorge, doch verurteilt zu werden? Ja, macht es ruhig. Dürft ruhig die Hand heben. Ich hebe sie auch. Aber fühlt euch frei, es zu tun. Das ist eine sehr persönliche Frage, das kann jeder für sich sagen. Ich glaube, dass wenn wir uns umschauen, wir doch darauf achten und merken, Mensch, das betrifft doch viele. Von der Verurteilung so ganz frei zu sein? Natürlich, beurteilt und verurteilt werden wir von anderen Menschen, aber das ist hier gar nicht gemeint. Es ist mehr so die Frage, wie ist denn das jetzt? Bei Gott kommt das nie bei mir vor, dass ich darüber nachdenke, wie Gott mal ein Urteil sprechen wird. Eine Frage, die uns beschäftigt und die wir manchmal vielleicht gar nicht so recht an uns ranlassen. Ich lade mal ein, uns in diesen Text, der ist nicht ganz einfach, von Paulus im Römerbrief Kapitel 8, zunächst mal die Verse 1 bis 4 einzulassen. Paulus schreibt da: Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Hier steht im ersten Vers: Müssen wir denn damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Keine Verurteilung mehr für Christusgläubige. Zwei Dinge standen da. Da ist die Rede davon, in Christus verbunden sein. Also Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, als Antwort darauf, dass in der Welt überall Schuld und Sünde verbreitet ist, bei allen Menschen. Er kommt also als der, der das wieder aufrichten soll, diese heile Verbindung zu Gott, als Erlöser, Versöhner, als Brückenbauer zu Gott. Und dann ist es so wichtig, mit Jesus verbunden zu sein, was hier gemeint ist. Aber wie geschieht das? Wie geht denn das? Diese Verbindung mit Jesus Christus geschieht, indem wir erkennen, was er getan hat. Dass er mit diesem Opfer am Kreuz Versöhnung mit Gott geschaffen hat. Er hat die Schuld auf sich genommen, auch unsere, auch die ganz persönliche. Damit das wieder eine Verbindung wird zu Gott, die heil ist. Und das geht nur, wenn wir diesen Jesus auch als diesen Erlöser persönlich anerkennen, persönlich in unser Leben hineinlassen, darum beten, um Vergebung und darum, dass er ja als dieser Herr auch in unserem Leben Raum bekommt. Und deswegen reden wir hier von den Christusgläubigen. Das sind also die, die daran glauben, dass Christus dieser Retter, dieser Erlöser ist. Damit geschieht diese Verbindung. Und das meint Paulus hier, wenn wir mit ihm verbunden sind. Und das ist auch eine Lebensverbindung. Die bricht danach nicht ab, wenn wir in diese Verbindung hineingekommen sind mit ihm. Und wir können Gott immer wieder danken und ihn loben dafür, dass Jesus das für uns gemacht hat. Und dann gibt es keine Verurteilung mehr? Kann denn das sein? Hat Paulus sich da verschrieben? Nein, es ist so überliefert. Für alle, die in Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Keine Verurteilung mehr vor Gott. Naja, aber ein bisschen. Oder hintenrum doch. Keine Verurteilung mehr. Von der Vergangenheit nicht, von der Gegenwart nicht und auch nicht von dem, was in der Zukunft ist. Und das ist wirklich unglaublich, es ist unfassbar. Das bedeutet, er findet keinen Fehler an dir, wofür er dich bestrafen müsste. Es gibt keine Verurteilung von Gott mehr. Ja, das macht uns sprachlos. Es ist gut, wenn wir jetzt betroffen sind, weil genau das ist es. Das ist die Christusexistenz, warum er gekommen ist, warum das so wichtig ist, dass er in unserem Leben eine Bedeutung hat und Raum hat. Aber, und das war so am Anfang diese Frage nach dem Handzeichen, unsere Erfahrungsexistenz, die steht dem manchmal etwas entgegen. Kann das sein? Dass wir denken und meinen, irgendwie ist ja doch was da noch, was an Verurteilung nötig ist, die Sorge, doch verurteilt zu werden. Und dann kennen wir so Täler der Verzweiflung vielleicht, dass wir in Not sind und dass wir fragen, wo bist du, Gott? Und Paulus zieht das hier im Römerbrief klar durch. Er sagt im Grunde, schaue nicht auf dich allein und deine Form dann auch, wie du dich verurteilst, sondern schaue auf Christus. Er ist für dich verurteilt. Und was ich spannend finde, ist natürlich zu entdecken, wie diese Kämpfe aussehen. Diese Momente der Angst, wo ich merke, ja, ich will doch mein Gutsein in die Schale hineinwerfen, sozusagen für Gott. Und irgendwie merke ich, ich kann mich aber doch durch nichts rechtfertigen. Ich versuche mich durch mein Handeln herauszustellen vor Gott. Und ist das denn so verkehrt, das Gute zu tun? Das will doch Gott auch, dass wir das Gute tun am Nächsten und an unseren Mitmenschen. Das ist doch Christsein. Und es geht nicht darum, das auf einmal alles sein zu lassen. Es ist richtig, dass wir das tun. Aber hier geht es heute um die Frage des Freispruchs. Geschieht der Freispruch vor Gott dadurch, in dem, was wir tun, in dem, was wir in die Waagschale hineinwerfen durch unser Tun? Entgehe ich damit der Verurteilung? Vielleicht fühlen wir uns viel unwürdiger, schuldiger und kaputter, als es nötig ist, weil wir einem Fehler unterliegen. Und ich beziehe mich da ein, das passiert ganz schnell. Es ist der Fehler der Selbstrechtfertigung. Ich rechtfertige mich selber vor Gott. Und das steht diametral, vollkommen entgegen der Christusrechtfertigung. Es ist egal, was du getan hast. Es ist egal, was du getan hast. Wenn Gott dir vergibt in Jesus Christus, bist du gerechtfertigt. Das Urteil über dich ist gesprochen, du bist frei. Keine Verurteilung mehr. Wir nehmen uns mal eine Person vor. Manche wissen, warum ich gerade ausgerechnet den nehme. 200 Jahre ist es her, dass er gelebt hat, Hudson Taylor, der Begründer der China-Inland-Mission, und er hat eine Autobiografie geschrieben und es gibt auch andere Biografien. Er hat aber auch eben geschrieben über sein so Art Tagebücher, und er hatte ein geistliches Erlebnis und das hatte ihn verändert und er fühlte sich viel freier. Dann hatte er aber wieder an einer Stelle gesündigt und er hat es zum Teil vor Gott bekannt, aber nicht ganz. Und es kam dieser Friede nicht in sein Herz, wie er das sonst kennt. Dass er um Vergebung bittet und der Friede ist wieder da. Und er hat gemerkt, dass er sich doch irgendwie selbst gerechtfertigt hat. Und dann ist er nochmal zu Gott im Gebet hin und hat gesagt, Gott, ich habe nichts, womit ich mich rechtfertigen kann. Und ich will es auch gar nicht. Ich bin ganz auf Jesus angewiesen, auf das Angebot seiner Vergebung. Und dann beschreibt er so, wie wieder Frieden in sein Herz hineingekommen ist. Das Zitat, das Schönste ist die Ruhe, die das absolute Einssein mit Jesus bringt. Soweit Hudson Taylor. Ja, diese Momente der Angst, da finden wir nichts, was wir in dem Sinne an uns, ja, wo wir was in die Waagschale legen könnten. Wir sollen das auch gar nicht und trotzdem kämpfen wir immer wieder darum. Und dieser Gedanke der Selbstrechtfertigung, den mögen wir jetzt vielleicht so von uns schieben, sagen, nein, nein, bei mir ist das nicht. Wenn wir ganz ehrlich sind, merken wir, wie der sich einfach heimlich immer wieder reinschleicht. Dieser Gedanke, dass wir mit all dem ja doch Entscheidendes bewirken können, bei der Gunst Gottes. Aber es geht um die Freiheit der Verurteilung, dass sie, und das ist jetzt wichtig, zu unserer Erfahrung wird, zu unserer tiefsten inneren Einstellung. Befreit ist befreit, dann dürfen wir auch befreit leben. Es geht weiter. Wir wollen lernen, wie Paulus uns hier mitnimmt, wie wir auch wachsen können in dieser Verbindung mit Jesus. Wie gesagt, ein wirklich nicht leichter Text. Wir wollen mal weiterlesen, Vers 5 bis 13. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Nur einen Gedanken, den ich jetzt daraus greifen will. Und das ist der Gedanke, dass wir wachsen im Leben als Christ durch den Geist Gottes. Denn hier spricht er vom Geist Gottes oder vom Heiligen Geist. Und auch hier wieder die ganz persönliche Frage, wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist in deinem Leben? Ein heikles Thema, ich weiß, weil der Heilige Geist, der hat auch in der Geschichte, auch in der Kirchengeschichte, zu manchen Fragen aufgeworfen. Wenn der Heilige Geist zu sehr in das Zentrum einer Gemeinde kommt, kann es in eine falsche Richtung gehen. Und wenn er zu wenig in den Fokus kommt, dann kann es genauso in die falsche Richtung gehen. Es braucht so sehr diese gesunde Haltung, diese gesunde Einstellung, den gebührenden Platz aber auf der anderen Seite auch, dem der Heilige Geist zusteht. Denn der Heilige Geist, das sagt die Bibel ganz klar, er ist göttlich, er ist biblisch, er ist ein Bestandteil Gottes. Die Trinität ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Deswegen ist es wichtig, dass wir ihm den Raum geben. Vielleicht bist du nicht in dem Umfeld groß geworden, wenn du mit Gemeinde groß geworden bist und das gewohnt bist, dass dort der Heilige Geist besonderen Raum hatte. Vielleicht ist es wichtig, das einfach mal hinter sich zu lassen und zu sagen, wo ist in der Bibel der Heilige Geist bezeugt und wie viel Raum sollte ich ihm geben? Denn er ist immens, ein immens wichtiger Partner in unserem Leben. Eine ganz wichtige Verbindung, dass Gottes Reden zu uns und Gottes Wirken in uns durch diesen Heiligen Geist geschieht. Und wir lernen es hier aus diesen Versen. Wachsen im Glauben und in der Verbindung zu Gott werden wir nur durch die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes. Er ist der Motor unseres geistlichen Wachstums. Und nochmal eine ganz persönliche Frage. Prüf doch für dich einfach mal. Wie ist denn mein Verhältnis zu Gott, zu dem Heiligen Geist auch? Wie viel Raum hat er? Wie sehr kann er in mir wirken? Und auf der anderen Seite merken wir, dass wir mit jeder Sünde, mit jedem Handeln, das gegen Gottes Willen geht, uns auch von Gott in dem Moment erst einmal entfernen. Und das tut weh. Deswegen tut uns Sünde auch weh. Und dann redet Paulus hier im 5. Vers, dass wir ein Leben zu führen, das sich vom Geist Gottes bestimmen lässt. Dass wir das tun, was im Sinne Gottes ist. Das tun, was nach dem Heiligen Geist Gott entspricht. Tja, das so einfach wäre, ne? Stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt nicht hier, wir sind zu Hause, keiner sieht uns. Erzbischof von Canterbury 1944 schreibt, deine Religion ist das, was du machst, wenn keiner zuschaut. Oh, wie kann man sowas behaupten? Es soll so ein bisschen heißen, es schaut keiner zu, es ist keiner da, was bewegt dich? Was tust du, was denkst du? Deine Religion ist das, was du machst, wenn keiner zuschaut. Wachsen im Leben als Christen, merken wir, das hat aber auch was mit Phasen zu tun. Das kann sein, wie bei Wachstum das üblich ist, dass es auch Phasen der Stagnation, vielleicht sogar auch der Rückschläge gibt und dann wieder echtes Wachstum. Und auch da wieder möchte ich Hudson Taylor zitieren, und mal uns hineinnehmen, wie er so beschreibt, die Täler seiner Verzweiflung. Und vielleicht merken wir, oh, das kenne ich. Er schreibt, ich fühlte Undankbarkeit, die Sünde, die Gefahr eines Lebens, das nicht enger mit Gott verbunden war. Ich betete, quälte mich ab, fastete und mühte mich, fasste Vorsätze und las die Schrift eifriger, suchte mehr Zeit für innere Sammlung, doch alles ohne Erfolg. Täglich, beinahe stündlich bedrückte mich das Bewusstsein der Sünde. Ich wusste, dass alles in Ordnung bleiben könnte, wenn ich nur in Christus bleiben könnte. Aber ich konnte nicht. Ich begann den Tag im Gebet, entschlossen, Jesus keinen Augenblick aus den Augen zu verlieren. Aber die Pflichten mit ihren Anforderungen, Ständige Unterbrechungen ließen mich ihn oft vergessen. Böse Gedanken und Worte kamen hervor. Jeden Tag gab es ein Register an Versagen, Gedankenlosigkeit und Sünden. Das Wollen war bei mir vorhanden, aber das Vollbringen war mir wirklich unmöglich, schreibt Hudson Taylor. Dann kam die Frage, gibt es dafür keine Rettung? Muss es bis ans Ende meines Lebens so bleiben, statt des Sieges oft Niederlagen? Ich hasste meine Sünden und gewann doch keine Macht über sie. Soweit erstmal. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Mag sein, dass das für dich jetzt fremd klingt. Vielleicht sind es aber auch Worte, wo du merkst, doch solche Täler in der Verbindung mit Gott, die kenne ich auch. Das fühlt sich an wie ein Abbruch in der Beziehung zu Gott. Und ich selbst stehe am Ende meiner Möglichkeiten. Aber versuchen wir das mal positiv zu sehen und zu merken, was will denn Gott damit bewirken? Fängt nicht damit auf einmal unser Denken ganz neu an? Fängt nicht unsere Einstellung zu Gott nochmal ganz neu an? Wir merken, Herr, ich bin am Ende meiner Möglichkeiten. Jetzt komme ich zu dir. Na endlich. Und ich bitte dich, dass du meine Einstellung neu machst, mein Glauben neu machst, mein Vertrauen neu machst und dass ich wieder mit dir das erleben kann, was ich schon erlebt habe. Und er wird es schenken, aber er wird auch diesen Glauben stärken und das Vertrauen stärken. Und das ist, was Paulus hier meint, wenn es heißt, Leben aus dem natürlichen Menschen, aus dem sündigen Menschen, da werden wir uns anstrengen können ohne Ende. Und wir werden immer in irgendeiner Weise, wie das hier auch beschrieben ist, wahrscheinlich in irgendeine Sackgasse kommen. Das Leben aus dem Geist hingegen, das führt uns in Bewegung. Das Leben aus dem Geist, das ist die gelebte Beziehung mit Gott, pulsierend durch den Heiligen Geist. Das ist die Liebe zu Gott und die Sünde, die wir dann nicht tun wollen. Es zieht uns dann nicht so sehr dahin, weil wir wollen, dass diese Beziehung zu Gott lebendig bleibt. Ein letzter kurzer Abschnitt nochmal aus dem Leben von Hudson Taylor, weil er sagt dann, wie soll ich alles von Jesus bekommen? Während der ganzen Zeit war mir klar, dass in Christus alles zu haben war, was mir fehlte. Aber wie sollte ich es denn von ihm bekommen? Er ist reich, wahrhaftig reich, er ist stark, ich aber schwach. Als mir langsam das Licht aufging, erkannte ich, dass der Glaube in Jesus das einzig Erforderliche ist. Der Glaube in Jesus das einzig Erforderliche ist, Gottes Fülle zu ergreifen und sie sich anzueignen. Und dann beschreibt er, wie er Gott neu zu diesem Glauben auch bat im Gebet. Der Glaube an Jesus, das einzig Erforderliche ist, Gottes Fülle zu ergreifen und sich dem anzueignen. Und ich habe eine Stelle gefunden, die uns jetzt vielleicht weiterhilft. Im Hebräerbrief 10, Vers 35 und 36. Da schreibt der Briefschreiber, gebt diesem Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Für Hudson Taylor, für die Gemeinde, an die Paulus an die Römer schreibt, genauso wie für uns, gilt, wir kommen solche Täler, wir kommen solche Situationen, wo der Glaube einfach schwach wird, wo wir im Grunde dann nicht mehr recht wachsen, wie wir meinen. Und vielleicht denken, die Verbindung zu Gott ist jetzt gar nicht mehr da. Und das ist so ein wichtiger Hinweis. Hudson Taylor kommt zu dem Ergebnis und sagt, ich habe um Glauben gebeten, das hat mir wirklich sehr geholfen. Und hier heißt es auch nochmal, betet, helft, gebt diesem Glaubensmut Raum und ja, bittet Gott im Grunde darum. Und seid standhaftig, diesen Glauben einfach weiter durchzuführen. Seid dran, bleibt dran. Ja, das ist gar nicht so einfach und trotzdem lade ich dazu ein, dass wir diesen Weg gehen, in der Nähe zu Jesus und erfüllt vom Heiligen Geist zu bleiben, dran zu bleiben, nicht abzubrechen, im Einklang mit Gottes Willen auch so leben zu können, weil das nur durch den Heiligen Geist geschieht. Gott will das Wollen und das Vollbringen schenken. Beides. Er wächst. Und da wachsen wir dann in der Einstimmung, in Übereinstimmung mit diesem Willen Gottes. Wenn ich zusammenfasse, dann ist das der Hauptgedanke, den ich eben entfaltet habe, dass Paulus hier uns hinweist, dass wir wachsen im Leben als Christ nur durch den Heiligen Geist. Und in dieser Verbindung, dass wir im Glauben wirklich dranbleiben an Gott, auch wenn es wankt und schwankt und wir manches Tal vielleicht gerade im Glauben durchschreiten. Und das andere, das ist so wichtig, dass wir diese Christusverbindung suchen, vielleicht erstmalig, unser Leben ganz ihm anvertrauen und in dieser Christusverbindung dann auch wissen, die Verurteilung ist bei Christus und wir werden keine Verurteilung erfahren. Und dann muss ich mich auch nicht in eine Selbstrechtfertigung hineinbringen. Christus hat dich gerechtfertigt. Und das bedeutet befreit leben. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, was du getan hast, das ist für uns unfassbar. Dass wir gerechtfertigt sind vor Gott, in dir, durch dich. Dass Paulus hier schreiben kann, wir müssen keine Verurteilung befürchten, wenn wir im Glauben die Vergebung angenommen haben, die du gewirkt hast, wenn wir im Glauben uns an dich wenden. Wir danken dir, dass das Wahrheit ist, die uns bezeugt ist. Und danke, dass du uns wachsen lassen willst im Glauben. Und du weißt genau, wo wir jetzt einzeln stehen und wo vielleicht auch Zweifel da sind. Und wir fragen, ja, wo ist Gott denn? Und all das, was uns vielleicht auch in diesen Stunden bewegt, wo wir verzagt sind. Danke, dass der Heilige Geist in uns wirken will. Dass der Heilige Geist in uns Glauben stärken will. Und dass wir wachsen dürfen in der Verbindung zu dir, lebendiger Gott. Wir preisen und loben dich und bitten dich, dass du uns dabei hilfst, auch als Gemeinde. Wir danken dir. Amen.